Liebe Gäste, liebe Geschwister, schön, dass ihr euch auch an diesem Abend wieder versammelt habt. Und wir haben eben den Bibelvers gehört aus Daniel 12, Vers 4. Und da hieß es, und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden suchend umherstreifen und die Erkenntnis wird sich mehren. Gelesen aus der Elberfelder Übersetzung. Und Daniel erfährt hier von einer Zunahme der Erkenntnis am Ende der Zeit. Und wir wissen, dass wir heute am Ende der Zeit leben. Von welcher Art der Erkenntnis ist hier durch Daniel also die Rede? Und ich merke, dass ihr mir gar nicht richtig zuhört, weil ihr bereits abgelenkt seid. Deswegen bin ich froh, dass dieses Foto gleich jetzt eingebaut werden kann und nicht erst am Ende der Predigt, weil ich muss hier an meine Uroma denken. Genauer gesagt an meine Schwiegeruroma. Und ich habe ein Foto von ihr mitgebracht, was euch gerade sehr fasziniert. Und darauf auch zu sehen der Nachwuchs der Gemeinde Marienberg. Vielleicht erkennen einige das kleine Mädchen. Meine Schwiegeruroma hat dieses Jahr Geburtstag. Und das ist erstmal nichts Ungewöhnliches, aber ihr Alter ist etwas Besonderes, denn sie wird dieses Jahr 102 Jahre alt, gepflegt und aufgepäppelt von meiner Schwiegermutter. Auch sie ist heute Abend hier. Auf dem Bild war sie nach Erkundigung 99 Jahre alt. Das heißt, sie wurde 1916 geboren. Um ein Jahr hätte sie Ellen White noch die Hand reichen können, denn Ellen White starb 1915. Und was muss sie die letzten 102 Jahre erlebt haben? Oder anders ausgedrückt, wie hat sich die Welt in ihrer Zeit verändert? Liebe Gäste, liebe Geschwister, als sie geboren wurde, gab es noch keine Fernsehgeräte. Die kamen erst 1925. Als sie geboren wurde, gab es noch keine Teebeutel. Stellt euch eine Welt ohne Teebeutel vor. 1929. Es gab noch keine Hubschrauber. 1936. Noch keine Kernspaltung. 1938. Keine Computer. 1941. Noch keine Herzschrittmacher. 1952. Noch keine Satelliten. 1957. Keine Sorge, die Liste geht jetzt nur noch eine halbe Stunde. Noch keine Pille 1961. Noch keine Chipkarten 1969. Noch keine Airbags 1971. Noch keine Handys. Fasst man eure Tasche? Keine Handys 1983. Noch keine 3D-Drucker in ihrer Welt. Die kam erst 1986. Noch kein MP3-Format. Damals sind sie noch mit Kassettenrekordern auf der Schulter rumgelaufen. 1987. Noch kein World Wide Web. 1991. Und stellt euch vor, selbst kein WhatsApp. 2009. Stellt euch vor, sie hat eine Welt ohne all diese Dinge erlebt. Und wir können uns heute eine Welt ohne all diese Dinge kaum noch vorstellen. Doch all das ist noch nicht einmal älter als 102 Jahre. Wir sehen also, dass das Wissen akkumuliert ist. So schreibt Amazing Facts, das Wissen explodiert in alle Richtungen. Es wird gesagt, dass 80% des gesamten Weltwissens in den letzten 10 Jahren errungen wurde. Und dass 90% aller Wissenschaftler, die je gelebt haben, heute unter uns weilen. Unsere Welt hat also eine Explosion des Wissens in den letzten Jahrzehnten erlebt. Und nie zuvor gab es mehr Wissen als heute. Und genau darüber hat Daniel also gesprochen, als er von der Zunahme der Erkenntnis sprach. Aber die Worte Daniels gehen noch tiefer. Er sprach über die Zunahme auch der Erkenntnisse in der Prophetie. Niemals zuvor wurden die Prophetien besser verstanden als in unserer heutigen Zeit. Lange Zeit waren große Teile der Prophetie versiegelt, denn die Menschheit hätte es nicht tragen können. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Johannes 16, Vers 12. Dies sagte Christus im ersten Jahrhundert nach Christus. Heute hingegen ist die Prophetie uns kaum noch verschleiert. Wir verstehen sie sogar besser als die Propheten selber. Und wir verstehen sie nicht nur besser, wir erleben selbst die Erfüllung dieser Prophetien in unserer Zeit heute. Niemals zuvor gab es damit mehr Beweise für die Existenz Gottes. Niemals zuvor gab es mehr Zeugen, auf die wir zurückblicken können. Auch darüber hat Daniel gesprochen, als er von der Zunahme der Erkenntnis sprach. Doch Daniels Worte gehen noch tiefer. Er sprach über die Erkenntnisse in der Wissenschaft, er sprach über die Erkenntnisse in der Prophetie und er sprach über noch eine weitere Erkenntnis. Welche Erkenntnis existiert noch? Lasst uns mal aufschlagen. Ansonsten lese ich für euch, wer keine Bibel hat, 1. Mose 2, Vers 16 und 17. Denn wenn wir die Welt heute verstehen wollen, müssen wir zurückgehen an den Anfang. Und dort heißt es im 1. Mose 2, Verse 16 und 17, und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tage, da du davon isst, musst du des Todes sterben. Es gibt also noch die Erkenntnis des Guten und des Bösen. Auch darüber sprach Daniel. Das Gute war für den Menschen bestimmt, die Erkenntnis um Gott, die Erkenntnis um seine Liebe, um seine Güte. Diese Erkenntnis sollte sich mehren. Adam und Eva sollten immer mehr in die Geheimnisse eingeweiht werden. Und Gott, das wissen wir, beabsichtigte nach einer kurzen Zeit der Prüfung ungehindert mit Adam und Eva zu kommunizieren. So sollte auch der Baum in Eden nur vorübergehenden Charakters sein. Ihre Erkenntnis vom Wesen Gottes sollte sich über die Jahrhunderte stetig mehren. Das war die Erkenntnis des Guten. Das Böse hingegen wollte Gott ihnen vorenthalten. Adam und Eva sollten nicht um Sünde und Tod erfahren. Krankheit und Leid wollte Gott von ihnen fernhalten. Trennung von Gott sollten sie nie durchleben müssen. Und Scham und Gewissenspein wollte er ihnen ersparen. Tränen und Schmerzen sollten für sie allzeit unbekannt bleiben. Doch Eva sah darin eine Benachteiligung, weil sie wollte das volle Maß an Erkenntnis. Es war nicht Gottes Wille, dass das sündlose Paar etwas vom Bösen erfahren sollte. Freigebig hatte er ihnen das Gute gewährt und das Böse vorenthalten. Patriarchen und Propheten 36. Erstmals erfuhr der Mensch um das Böse. Und heute sind wir Zeugen des Bösen und wir sind entsetzt darüber. Und wir fragen uns, wie kann Gott nur solches Leid da draußen und in meinem Leben zulassen? Wo ist dieser Gott nur? Dabei vergessen wir, dass wir das Böse erwählt haben. Gott hatte uns nur das Gute zugedacht, doch wir wählten das Böse. Und seither ist die Welt böse, seit diesem Tag. Und kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit, Epheser 5, 16. Wir können dafür nicht Gott den schwarzen Peter zuschieben. Auch darüber sprach Daniel. Auch die Erkenntnis des Bösen sollte zum Ende zunehmen. Und wir leben genau in dieser Zeit. Und du, Daniel, halte die Worte geheim und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden nämlich suchend umherstreifen und die Erkenntnis, ich ergänze, des Bösen wird sich mehren. Das war Daniel 12, Vers 4. Gehen wir auf diese Erkenntnis des Bösen, das ist ja unser Thema heute Abend, näher ein. Was war denn nun die Folge der Erkenntnis des Bösen? Was veränderte sich in Adams und Evas Leben durch die Erkenntnis des Bösen? Und ich lese aus 1. Mose 3, Vers 10. Und dort heißt es, und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Die erste Folge war die Entfremdung von Gott. Gott war ihnen fremd geworden. Adam und Eva wurden nach seinem Bild geschaffen, doch jetzt war seine Gegenwart ihnen zu höchst unangenehm. Und dieses gestörte Verhältnis zu Gott mündete Jahrhunderte später im sogenannten Atheismus. Und der Geist des Atheismus, der damals anfing, beherrscht heute große Teile der Menschheit. Auch ich wurde so erzogen. Die ersten 18 Jahre meines Lebens wäre es für mich überhaupt nicht in Frage gekommen, dass dort irgendein Gott sein könnte. Und mir war klar nach meinem damaligen Weltbild, dass jeder, der in die Gemeinde, in die Kirche geht, wie es damals gesagt hätte, sich was vormacht und ganz genau weiß, es gibt keinen Gott, aber man tut es wegen der Gemeinschaft. Es ist eine Folge der Erkenntnis des Bösen. Denn Daniel sagt, die Erkenntnis des Bösen wird sich mehren. Und genau das erleben wir heute. Aber es gab noch eine weitere Folge der Erkenntnis des Bösen. Und zwar in Vers 12, 1. Mose 3, Vers 12. Und da heißt es, da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Ein unsensibler Mensch mag hinter diesen Worten nichts erkennen, zumal solch ein Umgangston in vielen Ehen heute normal ist. Doch diese Worte lassen tief blicken. Sie offenbaren ihr gestörtes Verhältnis zueinander. Nicht nur entfremdeten sie sich von Gott, sie entfremdeten sich auch voneinander. Beide waren das perfekte Gegenstück zueinander und keine Ehe war jemals vollkommener als ihre Ehe. Sie waren das Muster für eine überaus perfekte Ehe. Doch nun sollte sich alles ändern, denn ihr innigliches Verhältnis wurde hier in diesem Moment zerstört. Und unsere Welt heute ist geprägt von diesem einen Tag in der Geschichte der Menschheit. Denn unsere Welt hat sich davon nie ganz erholt. Bis heute leiden Familien an den Folgen dieses Tages. Scheidungen, Suche nach sinnlichen Vergnügungen, Pornografie, Vergewaltigungen, Vorwürfe und Scham sind bis heute die Folge dessen. Es ist eine Folge der Erkenntnis des Bösen, die Gott ihnen vorenthalten wollte. Auch darüber hat Daniel prophezeit. Aber nun kommt der entscheidende Punkt. Daniel prophezeite hier nicht, dass es am Ende also auch eine Erkenntnis des Bösen geben würde. Er prophezeite vielmehr, danach ist der Vers 4 ausgerichtet, dass die Erkenntnis zum Ende hin zunehmen würde und damit auch die Erkenntnis des Bösen. Und bedenken wir, dass die erste Erkenntnis des Bösen die erste Familie entzweite. Das Familienglück wurde zerstört und genau das war Satans Ziel. Dies müsste sich laut Daniel, wenn er recht hat, zum Ende hin noch steigern. Es müsste sogar ungeahntere Ausmaße einnehmen und zuvor nie dagewesenes müssten wir heute am Ende beobachten können. Und die Frage stellt sich, ist das so? Liebe Gäste, liebe Geschwister, gehen wir auf die Suche. Noch bis vor kurzem meinten wir, das Ende der Fahnenstange erreicht zu haben. Über die Jahrhunderte wurden wir bereits vertraut mit viel Weiberei, Prostitution und Untreue. Und seither sind unzählige Männer anderswo ihren Gelüsten nachgegangen. Und seither mussten die Familien und die Ehen einige schlimme Zeiten durchleben. So ging es über viele Jahrhunderte, mit ziemlicher Stagnation der zuchtlosen Zustände. In all diesen Jahrhunderten versuchte man aber zumindest noch die Fassade zu wahren. Sie gingen ihren Trieben nach, aber zumindest im Verborgenen. Dieses zumindest nach weltlicher Definition war hier eingefügt. Niemand sollte darum erfahren. Man wusste noch um die Moral und man wusste um die Etikette, auch wenn man danach nicht lebte. Doch im letzten Jahrhundert, und hier ist der Punkt, sollte sich das alles ändern. Nämlich durch die allgemeine Legitimation der Promiskuität, wie wir in der Medizin sagen, das heißt der Gebrauch abwechselnder Sexualpartner. Von nun an trug man seinen Lebensstil offen zutage. Dies war in den 1968ern. Das Motto hieß, wer zweimal mit derselben und die christliche Höflichkeit verwehrt ist, mir dieses Wort hier einzufügen, gehört schon zum Establishment. Die freie Liebe wurde praktiziert. Seither wird Unzucht noch als Errungenschaft zelebriert, sozusagen als zweite Natur des Menschen, als ein Bedürfnis seiner Natur. Daher solle man es nicht unterdrücken. Hier ist der neue Zeitgeist schon. So etwas gab es nicht all die Jahrhunderte zuvor. Dann folgten die 1970ern. In dieser Zeit entdeckte nun die Frau ihre Bedürfnisse. Sie entdeckte, wie unzufrieden sie doch all die Jahrhunderte eigentlich war und dass ihr Mann eigentlich an all diesem schuld war. Wir sprechen heute von der Emanzipation der Frau. Die Frau musste lernen, sich zu emanzipieren und aus der Unterjochung durch den Mann zu befreien. Sie musste lernen, ihren Mann zu stehen, und in dem Moment war der Feminismus geboren. Und mit dem Feminismus wurde der Familie das wertvollste Element genommen. Für Jahrtausende waren Mann und Frau eine perfekte Einheit. Sie ergänzten sich hervorragend. Doch seit den 1970ern meint die Frau, in dieser Einheit auf einmal benachteiligt zu sein. Dies zeigt sich bereits auf dem Schachfeld. Selbst hier sind die Frauen unterrepräsentiert, denn die Dame macht nur zwei Figuren aus, sind gerade mal eine Quote von 6,25%. Seither will sie es dem Manne gleich machen. Seither hat sie des Mannes Ziele zu ihren Zielen erklärt. Seither stehen sie in Konkurrenz zueinander. Seither muss sie im Beruf erfolgreich sein und sie muss in die Führungsämter. Sie muss genauso viel verdienen und sie muss die Hosen anhaben. Seit dieser Zeit meint sie, ihr Leben gefunden zu haben. Aber in Wirklichkeit wurde der Familie das Leben genommen. Das waren die 1970er. Die Welt wurde verändert durch die 1970er. Aus dieser Generation gingen Kinder hervor. Und diese sahen in der Familie nichts Anziehendes mehr. Denn ihre Eltern hatten ihnen nur ein krankes Familienleben vermittelt. Damit verlor das Familienleben seinen letzten Charme. Und seither treiben wir es ärger als jede Generation zuvor. Seitdem gilt die Familie als Relikt der Vergangenheit und die Lust als einziges Kriterium. Seitdem hat die Lust die Moral entthront. Und seitdem ist unsere Welt eine andere. Und wir alle erleben diesen stetigen Wechsel der Welt. Die Familie degradierte zur Patchwork-Familie. Mitunter würfelt sie sich auch zusammen aus dem, was Samenbänke und Eizellspender zum Angebot haben. Die Befruchtung erfolgt dann ganz bequem von zu Hause, so liefert die weltweit größte Samenbank ganz bequem per DHL ins Heim. Heute bringt nicht mehr der Storch, sowas all die Jahrhunderte zuvor, sondern die Leihmutter das Baby. Babys werden heute designt, quasi per Drop and Click wählt man sich die erwünschten Begabungen aus. Soll es musikalisch oder doch eher mathematisch sein, heute alles kein Problem mehr. Mit dem Genetic Engineering lässt sich alles einrichten. Das Kind kommt quasi aus dem Katalog Baby à la carte. So gibt's für schlappe $19.000 das Geschlecht zur freien Wahl. Denn in China werden Jungen bevorzugt, in Kanada hingegen Mädchen. USA hat 50-50. Wen es interessiert. Die Augenfarbe ist in dem Preis noch nicht enthalten. Die kosten extra. Schließlich gibt es die moderne, wir würden sagen Eugenik, nicht zum Nulltarif. Und wenn das Baby schon nicht aus dem Katalog kommt, dann zumindest aus der Tiefkühlabteilung. Wir sprechen heute vom Social Freezing, bereits voll im Trend bei der leistungsorientierten Frau. Wer nicht solch einen Start ins Leben aufweisen kann, deren Eltern haben irgendetwas falsch gemacht, nach heutiger Denkweise. Leider hinterlassen all diese Methoden allzu häufig traumatisierte Kinder. Leider raubt man ihnen damit allzu oft Vater und Mutter. Denn wer ist denn bitte Mutter oder Vater, wenn, Zitat, ein Kind mittels Samenspende und Eizellspende von einer Leihmutter aus dem Katalog ausgetragen wird, um anschließend von zwei lesbischen Frauen adoptiert zu werden? Da brauchen wir allein schon für die Kategorie Mutter 4 Zeilen. Kommt noch ein biologischer Vater oder vielleicht ein Ziehvater hinzu, hat das Kind theoretisch 6 Elternteile. Wir werden einmal dafür bezahlen müssen, was wir unseren Kindern angetan haben. Schon heute sägen wir den Ast ab, auf dem unsere Gesellschaft gründet. Heutzutage kann man sogar mehrere biologische Eltern haben. Bisher waren es ja immer 2 Eltern. So sind wir alle groß geworden. Und daran hat sich die Menschheit über die Jahrtausende gehalten. Doch seit kurzem können es auch 3 sein. Denn eine neue Methode der künstlichen Befruchtung macht dies möglich. Das Kind trägt dann zu Teilen das Erbgut der Mutter, die es geboren hat. Das Erbgut des Vaters, ohne dem geht es noch nicht. Und das Erbgut der Eizellspenderin. Siehe Artikel Das 3-Eltern-Baby, Zeit Online 2016. Es trägt also die DNA von 3 Menschen in sich. Daher müssen Kinder heute zwischen der Leihmama, der Eimama und der Herzmama unterscheiden. Nach einem britischen Modell können sich all diese Elternteile eintragen lassen, also beispielsweise Bauchmutter, Eimutter und der schwule Vater. Am günstigsten ist bei alledem noch die Becher-Methode. Diese Kinder haben jedoch Eltern, die einander nicht lieben und die einander noch nicht mal zusammen unterm Dach leben, geschweige denn jemals etwas miteinander hatten. So weit, so normal in unserer heutigen Gesellschaft. Nur mit all diesen Maßnahmen betteln wir förmlich darum, dass unsere Kinder alles über den Haufen werfen, was die Gesellschaft über die Jahrhunderte in den Angeln gehalten hat. So ist es doch nicht verwunderlich, dass Legal Highs heute schon fast zum guten Umgangston unserer Schüler in den Schulen gehören, dass unsere Welt geprägt ist von One-Night-Stands und mittlerweile von Hook-Ups. Dies wird zunehmend die Sexualpraktik unter Jugendlichen. So geben beispielsweise in Amerika, die immer ca. 10 Jahre weiter sind, in etwa 70% der College-Studenten an, Geschlechtsverkehr mit Personen zu haben, zu denen sie keine emotionale Beziehung pflegen. Unsere Welt ist geprägt von Teenager-Schwangerschaften, von Abtreibungen in nie dagewesenem Ausmaße. Und mit der Einführung der Pille wurden diese entgegen der Erwartungen nicht weniger, sondern schossen sogar noch in die Höhe. Sie ist geprägt von Sugar Babies und Sugar Daddies. Das ist nichts anderes als Liebe gegen Bezahlung von einer jüngeren Frau mit irgendeinem Älteren, der einfach ein bisschen mehr Geld hat. Seither steht man dazu, eine offene Beziehung zu führen. 2 Begriffe, die sich eigentlich ausschließen. Das heißt, man pflegt sinnliche Kontakte zugleich mehreren Menschen. Jeder oder jedes, was sich anbietet, wird genommen. Geschlechtskrankheiten inklusive. Wir schaffen uns also eine pervertierte Welt. Aber keine Welt, aus der wir halbwegs wieder unbeschadet herauskommen. Kinder wissen indes noch um das wahre Bedürfnis der Eltern. Nach christlicher Psychologie ist das größte Bedürfnis der Kinder einer Familie, dass Mama und Papa sich wirklich lieben. Welche Ehe erfüllt in dieser pervertierten Welt, wenn man das mal so sagen darf, noch dieses Kriterium. Wir wollen es der Welt gerecht machen, wir wollen bloß nicht als rückständig gelten, aber erfüllen noch nicht mal die Minimalanforderungen unserer Kinder. Unseren Kindern hat Gott es noch ins Herz geschrieben. Aber wir Eltern wissen darum nicht mehr, denn wir sind bereits dem Zeitgeist angepasst und dieser hat die Liebe in Lust verkehrt. Zumindest noch der gleiche Anfangsbuchstabe. Das war also die Entwicklung über die Jahrhunderte bis heute. Wir dachten, dass es keine Steigerung mehr gäbe, doch dann kamen die 68er. Dann kamen die 70er. Dann kamen die gegenwärtigen Ereignisse jeweils mit einer Steigerung. Ganz so, wie Daniel es vorausgesagt hatte. Die Erkenntnis des Bösen würde sich zum Ende hin mehren. Sie würde zunehmen. Kein Stillstand, sondern Zunahme. Und all das verfolgt das gleiche Ziel wie zu Beginn, auch am Ende die Zerstörung der Familien. Und gerne würde ich jetzt meine Ausführung beenden. Ich wäre ganz gut in der Zeit. Aber jetzt folgt die Überraschung. Wir dachten, es wäre schon das Schlimmste gewesen. Aber alles bisher Dagewesene wird heute noch getoppt. Und wir fragen uns, was ist imstande, alles bisher Dagewesene heute noch zu übertreffen? Wodurch würde die Erkenntnis des Bösen heute ihren Höhepunkt erreichen? Wodurch würden die Familien einen nie dagewesenen Angriff erleben? Und die Antwort lautet: durch Gender Mainstreaming. Vielleicht meinst du, davon noch nie etwas gehört zu haben. Vielleicht hast du davon nur mal beiläufig was gehört. Vielleicht meinst du, dass sich das doch wohl nur in gewissen Kreisen verbreitet und dort die Runden macht und vielleicht nur eine Randerscheinung ist und dein Leben nicht groß tangiere. Doch leider irrst du. Gender Mainstreaming ist längst in deinem Leben angekommen und Gender Mainstreaming stellt die größte Gefahr für das Wohl deiner Familie dar. Und Gender Mainstreaming hat ein Problem. Es hat ein Problem mit deinem Geschlecht. Und es weiß, dass wenn du hierin deine Orientierung verlierst, du für alle gesellschaftlichen Formen des Zusammenlebens offen wirst. Du wirst für alles offen, du wirst für alles Mögliche offen, nur nicht mehr für die Form der klassischen Familie. Weil du nicht mehr weißt, wer du bist und woher du kommst, weil dir deine Identität geraubt wurde. Und du magst jetzt vielleicht schlucken und denken, das ist völlig absurd, was er erzählt. Du denkst, wer soll dir dein Wissen um dein Mann oder Frau sein rauben? Du meinst dafür nicht anfällig zu sein. Schließlich sollte ein Blick in den Badezimmerspiegel bei dem geringsten Zweifel ausreichend sein. Na dann warte ab und hör gut zu. Denn es fängt alles schon im Kreissaal an. Schon hier beginnt man, die Tradition zu brechen. Bisher wurde hier das Geschlecht noch durch die Worte der Hebamme bestimmt. Sie rief aus, es ist ein Junge oder es ist ein Mädchen. Und die Mehrheit der Weltbevölkerung verfährt noch nach diesem altbewährten Verfahren. Und sie verfährt sehr gut damit. Doch heute kann man das nicht mehr so machen. Denn der Blick in den Badezimmerspiegel offenbart ja nur das biologische Geschlecht. So ganz so einfach kommt ihr hier mit mir nicht daraus. Was aber wirklich zählt, ist doch das soziale Geschlecht. Und jetzt sind wir schon mitten in der Theorie, welche deine geistige Geschlechtsumwandlung zum Ziel hat. Das soziale Geschlecht ist also, was zählt. Und das soziale Geschlecht bestimmst du selber. Du musst es hinterfragen und du musst es durch Diskussionen im Stuhlkreis ermitteln. Wo kämen wir denn dahin, uns einfach mal so mir nichts, dir nichts als Mann oder als Frau abstempeln zu lassen? Schließlich, und jetzt kommt der Punkt, haben wir uns das ja nie aussuchen dürfen. Sondern die Gesellschaft, nächster Punkt, hat uns zu einem Manne oder zu einer Frau erzogen. Schon früh fingen Mami und Papi an, uns zu indoktrinieren. Auf die Worte der Hebamme hin trugen wir hinfort nur noch rosa mit schönem Blümchenmotiv und fanden in unserem Zimmer Eulen als Verzierung an der Wand. Oder wir mochten auf einmal per Genetik blau und fanden Autos toll. Seither sind wir unsere Rolle nicht mehr losgeworden. Und jemand mag jetzt meinen, wir würden etwas übertreiben, aber das tun wir nicht im Geringsten. Denn Glitzer, Pink und Rosa gelten heute als gefährliche Einstiegsdroge. Daher startete, ihr mögt schmunzeln, aber hört man denn das Ende an, daher startete Emma die Kampagne, Zitat, Pink macht Mädchen dümmer und forderte Warnhinweise auf pinken Spielzeug. Das ist Realität und das ist die Welt, in der wir leben. Auch wenn es etwas länger dauert, bis es unten bei der Basis, das heißt bei uns, ankommt. Aber diese Dinge rollen längst wie eine Walze über uns. Soweit so verständlich, mit etwas Ironie. Es gibt also Männer, die keine Männer sind und Frauen, die keine Frauen sind. Aber so einfach ist das nicht. Da wäre zum Beispiel Clara. Der Fall Clara ist sehr kompliziert. Denn Clara ist biologisch eine Frau, soweit können wir noch folgen, aber sozial ein Mann, der Frauen liebt. Welches Geschlecht hat nun Clara? Und wie sieht's aus mit Horst? Horst war selber früher mal eine heterosexuelle Frau und als solche im Körper einer Frau gefangen. Ließ sich dann aber umoperieren und lebt nun als homosexueller Mann. Er liebt nun wiederum einen homosexuellen Transsexuellen, der sich selber den Körper einer Frau geschaffen hat. Welches Geschlecht hat nun Horst? Bist du von dieser Konstellation überrascht oder gar überfordert? Liebe Gäste, liebe Geschwister, das ist Realität. Das ist die Welt, in der wir leben. Du meinst davon noch nie was gehört zu haben, aber solche Fragen bereiten den Großen da oben richtige Kopfzerbrechen. Und sie haben auch schon die passenden Antworten gefunden. Vielleicht ist Clara ja eine Butch, also der maskuline Typ in einer lesbischen Beziehung. Ist ihr Geschlecht Butch, nicht mehr Frau, sie ist eine Butch. Oder doch eher androgyn und weist damit sowohl männliche als auch weibliche Merkmale auf. Bei Horst wird's da schon komplizierter, aber auch er hat eine große Auswahlmöglichkeit. Hierunter tummeln sich dann schwule Frauen, lesbische Männer, aber auch schwule Männer im Körper einer Frau und lesbische Frauen im Körper eines Mannes. Das heißt dann nicht mehr nur, dass man heute sein Geschlecht frei wählen kann, sondern dass jemandes sexuelle Vorliebe sein Geschlecht bestimmt. Wohin sind wir gekommen? Was ist hier los? Wir würden sagen, wir sind im falschen Film gelandet. Bei all dem geht es um ein Ziel. Es geht um die Zerstörung der Familien. Und dies erreicht man über zweierlei Wege. Und zwar Nummer eins, sollten wir uns merken, durch die Verunsicherung. Erklären wir diesen Punkt. Seit der Begegnung mit Eva im Garten Eden war dies das Ziel der Schlange. Die Geschlechter sollten verunsichert werden. Du Eva, hat Gott das wirklich so gesagt? Meinst du wirklich, daran gäbe es jetzt nichts mehr zu ändern, nichts mehr zu rütteln? Gott einfach mal so bei Wort nehmen? Einfach mal so die Schöpfungsordnung hinnehmen? Will Gott dir da nicht was vorenthalten, wenn er sagt, na, gewisse Dinge sollst du nicht tun? Bis heute sollen die Geschlechter verunsichert werden. Die moderne Version davon lautet, du Frau. Hatte Gott das mit dir wirklich so gemeint? Meinst du wirklich, daran gäbe es jetzt nichts mehr zu rütteln? Einfach mal so mir nichts, dir nichts als Mädchen geboren werden und das jetzt nicht noch hinterfragen? Einfach mal so die Vererbungsregeln hinzunehmen und den höheren Sinn, den Gott damit erzielt? Will Gott dir nicht etwas vorenthalten? Wäre Blau nicht viel schöner? Wäre es nicht mal so voll angesagt, einfach mal so als Mann die Stadt unsicher zu machen nach 22 Uhr in der City? Mal so richtig frei sein, über alle Grenzen hinweg, mit schöner Hintergrundmusik, sich von niemandem bevormunden lassen, endlich sein eigener Herr zu sein, es tun und lassen und treiben zu können, wie man es selber will. Verunsicherung, hinterfragen, unveränderbare Dinge verändern wollen, die geschaffene Ordnung abschaffen wollen, Kraft und Lebensenergie aufbringen, wofür das Leben keine Kraft vorgesehen hat. Schon Reinhold Niebuhr sagte, Gott gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Wir kennen das. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und dieses Gedicht ist aktueller denn je. Aber im Original geht es noch weiter. Darauf vertrauen, dass du alle Dinge richtig machst. Wenn ich meinen Willen dir übergebe, damit ich halbwegs, wie schön er es ausdrückt, zufrieden sein kann in diesem Leben, aber im höchsten Maße in dem kommenden Leben mit dir. Aus dem Englischen übersetzt. Die Zerstörung der Familien wird aber auch erreicht, Nummer 2, durch die Entfremdung. Diesen Punkt erklärend, Entfremdung der Ehepartner voneinander. Seit der Begegnung mit Eva im Garten Eden war dies das Ziel der Schlange. Adam und Eva voneinander zu entfremden. Du Adam, hat dir das Weib nun nicht ordentlich Probleme in deinem Leben beschert? Hat sie nicht dich dazu verleitet, von der Frucht zu nehmen, war sie es nicht? Hätte dir all das Leid nicht erspart bleiben können, wenn doch nur diese Eva nicht gewesen wäre? Bis heute arbeitet die Schlange an dieser Entfremdung beider Geschlechter. Nur dass heute der Ankläger nicht mehr Adam ist. Heute ist Eva die Anklägerin. Du Frau, hast du nicht schon immer dich durch deinen Mann unterdrückt gefühlt? Hast du nicht schon immer mal Karriere in einem DAX-Unternehmen machen wollen? Sollte sich dein Mann bei all dieser Unterjochung nicht schämen? Soll er sich doch schließlich mal den ganzen Tag hinter den Herd stellen? Hat er sich nicht schon lange genug in seinem Beruf auf deine Kosten so richtig austoben können? Und du, treue Henne, durftest die Kinder hüten, das, was halt übrig geblieben ist als an Tageswerk? Wann kommst endlich du mal auf deine Kosten? Ist nicht jetzt endlich die Zeit für deine Befreiung gekommen? Zuerst die Verunsicherung. Dadurch raubt man dir die Identität und schüttet einen Kübel voller Probleme über dich aus, sodass du am Ende meinst, vielleicht liebst du ja gar keine Männer, vielleicht liebst du ja gar keine Frauen, vielleicht ist dein Partner falsch, vielleicht bist du falsch, das müssen wir jetzt mal klären, wer falsch ist. Vielleicht ist eine Geschlechtsumwandlung deine einzige Lösung. Dann die Entfremdung. Dein Mann kann dir unmöglich geben, was du begehrst. Dein Mann versteht deine wahren Bedürfnisse gar nicht. Mit dem kannst du niemals glücklich werden. Ja, früher wart ihr einmal glücklich. Aber dies war, bevor sich dein Horizont erweiterte. Da warst du noch die naive junge Frau vom Traualtar, die in einer kleinen Familie die Erfüllung ihres Lebens sah. Heute hingegen bist du gereift. Das Naive hast du abgelegt. Das Unschuldige hast du abgelegt. Heute hast du ganz andere Ziele. Nicht nochmal würde dir so etwas in den Sinn kommen. Erst die Verunsicherung und diese führt dann zur Entfremdung der Ehepartner. Und damit beraubt man der Familie ihrer wahren Essenz. Und das ist Genders wahre Agenda. Und darum geht es im Kern. Alles andere ist nur die Fassade, damit möglichst viele auf den Zug aufspringen. Warum hat man sich nur die Umpolung der Geschlechter zum Ziel gemacht? Wie kommt jemand auf diese Idee, das als sein Ziel, das als eine Agenda zu erklären? Wer hat Interesse an der Zerstörung der trauten Familie? Und warum erklärt man intakte, glückliche Familien auf einmal einfach so als benachteiligt? Warum redet man ihnen das ein? Und warum tragen Medien und Politik nun täglich diese Botschaft an uns heran? Und warum erklärt man entzweite Familien für fortschrittlich? Nur weil sie äußerlich irgendeiner modernen Etikette entsprechen. Gott schuf Adam und Eva als perfekte Entsprechung zueinander. Der Schöpfer des unendlichen Weltraums mit all seinen Sternen, Planeten und Galaxien, die wie ein feines Uhrenwerk alle in ein größeres System greifen, schuf neben dem Weltraum auch den unendlich komplexen Menschen mit seinen Bedürfnissen, Anforderungen und Gesetzen, die ihn regieren. Das heißt, liebe Gäste, liebe Geschwister, Gott versteht etwas von dem, was er tut. Bezüglich des Weltraums können wir auf ihn vertrauen. Niemand von der NASA muss heute in den Weltraum steigen und die Umlaufbahn irgendeines Erdtrabanten oder eines anderen Planeten korrigieren. Gott hat sich bei alledem, was er geschaffen hat, gedacht, am Anfang war es sehr gut. Und Gott schließt die Schöpfung mit den Worten, es war sehr gut. Zu diesem Zeitpunkt war der Weltraum bereits geschaffen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mensch bereits geschaffen. Auch der Mensch war sehr gut. Der Mensch, so wie er aus Gottes Hand ging, war sehr gut. Er bedurfte keiner Korrektur. Gott hätte nichts besser machen können, denn sehr gut lässt sich nicht mehr steigern. In sehr guter. Bei dem Weltraum begnügen wir uns damit, ihn zu erforschen. Wir gucken da mal rein, ab und zu schicken wir mal einen Menschen hoch. Wir begnügen uns mit der Wissenserkenntnis und lernen stetig hinzu. Ständig kommen irgendwelche neuen Dinge ans Tageslicht. Nie würden wir uns anmaßen, ihn den Weltraum aus seinen Angeln zu heben, geschweige denn ihn neu zu konstruieren. Doch bei Menschen, der mindestens genauso komplex ist wie der Weltraum und sogar die Krone der Schöpfung darstellt, quasi Gottes Meisterstück, meinen wir, ihn völlig neu konstruieren zu müssen, als hätte Gott unsere Einmischung nötig. Und was für eine Vermessenheit. Der Mensch als geschaffenes Wesen meint Gott als dem schaffenden Wesen sagen zu müssen, was er bei der Erschaffung vom Menschen hätte besser machen können. Das Geschöpf sagt dem Schöpfer, was bei seiner eigenen Erschaffung hätte besser laufen können. Was für eine Hybris. Wenn ein Engel wenigstens auf Gott zugegangen wäre, dieser war zumindest Zeuge der Erschaffung des Menschen. Denn Adam hatte von seiner Erschaffung selber nichts mitbekommen. Gott baute ihm ja nicht bei lebendigem Leib zusammen. Hups, der Arm fehlt noch, hier hast du den Arm. Er hat davon nichts mitbekommen. Auch von Evas Erschaffung hat Adam nichts mitbekommen. Schließlich baute Gott Eva, während Adam unter Vollnarkose stand. Der wäre eh ohnmächtig geworden bei dem Eingriff. Gott braucht unsere Einmischung nicht. Denn die erste Ehe war sehr gut. Sie ergänzten einander perfekt. Des einen Schwäche war die Stärke des anderen. Und nie gab es eine vollkommenere Ehe. Und diese Harmonie war das Geheimnis ihres Erfolges. Und genau diese Harmonie ist man derzeit dabei zu zerstören. So wie die Schlange es in Eden tat. Die Schlange beraubt uns dazu, simpler geht's eigentlich gar nicht, auf diese Idee muss man erstmal kommen, des Grundrezeptes einer Ehe. man beraubt uns einfach des Mannes und der Frau, denn diese beiden machen ja die Ehe aus. Und redet der Frau ein, willst du wirklich Frau sein? Du solltest das hinterfragen und dich der Unterdrückung befreien. Dem Manne redet sie ein, du solltest dich hinterfragen und dich ordentlich was schämen. Die Geschlechter sollen ausgehöhlt werden. Sie sollen entleert werden. Sie sollen verzehrt werden, bis sie einander nicht mehr verstehen, weil sie sich so weit auseinandergelebt haben. Das darf man natürlich so nicht sagen, was wir hier sagen. Wir müssen auch die Walze der politischen Korrektheit einmal rüberrollen. Und fertig ist die Tarnung der Gleichberechtigung. Wer will dagegen schon was sagen? Aber die Gleichberechtigung ist nichts als Trug. Die Schlange legte am Baum auch nicht offen, worum es ihr ging. Sie legte Eva keinen Vertrag zum Unterzeichnen unter die Nase. Niemand würde solch einen Aufwand betreiben, wenn es um die Gleichberechtigung ginge. Zumal sich der Großteil der Frauen nicht ungleichberechtigt gefühlt hatte, bevor man anfing, es ihnen wieder und wieder einzureden. Aber jetzt kann man munter auf die Familie einschießen, ohne selbst angreifbar zu sein. Und nur aus diesem Grunde ist Gender Mainstreaming politische Agenda. Denn wenn es nur um Gleichberechtigung ginge, würde niemand solch einen Hype veranstalten. Es geht in Wirklichkeit um viel mehr. So wie es auch am Baum um viel mehr ging, als was die Schlange vorgegeben hatte. Nur aus diesem Grund werden solch hohe Gelder, wir sind locker im hohen Millionenbereich, für dessen Umsetzung jährlich bewilligt. Nur aus diesem Grund schreiben es Parteien sich in ihr Parteiprogramm. Nur aus diesem Grund findet es Umsetzung an Ministerien und Universitäten. Nur aus diesem Grund werden bereits die Schulanfänger darin aufgeklärt. Denn die Zerstörung der Familien ist eine Notwendigkeit für die Schaffung der neuen Weltordnung. So wie damals am Baum nähert sich auch heute jede Schlange, jeder Frau und redet ihr ein, wie unglücklich und benachteiligt sie doch eigentlich ist. So wie damals am Baum nähert sich auch heute die Schlange jedem Ehepartner und redet ihm ein, wie beengend die klassische Ehe doch eigentlich ist. So wie damals am Baum nähert sich auch heute die Schlange jeder Familie und redet ihr ein, wie viel mehr die Welt ihr doch zu bieten hätte. Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn Kinder ihre Eltern nicht mehr Mama und Papa nennen dürfen? Erklärt mir dies doch mal mit einem gesunden Menschenverstand. Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, dass die Frau in Medien nicht mehr als Mutter und Hausfrau gezeigt werden darf? Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, dass stattdessen alle anderen Lebensformen in den Medien breit ausgeladen werden müssen? Beispielsweise unter dem Titel Mutter, Mutter, Vater, Kind, ZDF 37 Grad, Herbst 2016, über nicht-heterosexuelle Partnerschaften, die dann halt mit etwas Raffinesse für den Kindernachwuchs sorgen. Oder unter dem Titel Papa, Papi, Kind, ARD, die Story, Sommer 2016. Eine Doku über ein schwules Paar, die über eine anonyme Eizellspenderin an ein Ei herankommen, um dieses über die Schwester einer der beiden im Ausland austragen zu lassen, um so an ihr Kind zu kommen. Oder unter dem Titel Ich will dich, Arte Spielfilm, Herbst 2016, in dem zwei heterosexuelle Paare miteinander befreundet sind. Hier heterosexuell, aber sich die Frauen dieser Paare ineinander verlieben, um am Ende die Männer im Stich zu lassen, um ihrer neu entdeckten homosexuellen Liebe nachzugehen. oder unter dem Titel Ohne mein Kind. ZDF 37 Grad, Herbst 2016. Die Doku zeigte Mütter, die ihre Familien verließen. Sie ließen Kind und Ehemann zurück, die Kinder mussten fortan mit den Vätern Vorlieb nehmen, denn die Mutter war durchgebrannt. Oder unter dem Titel Eine Sommerliebe zu dritt, ARD, Spielfilm, Herbst 2016, in dem ein junger Franzose sich an eine verheiratete Frau ranmacht und diese schließlich ihrem eigentlichen Ehemann eine flotte Dreierbeziehung vorschlägt. Oder unter dem Titel Vier werden Eltern, Arte Doku Frühjahr 2016, einem Dokumentarfilm über zwei homosexuelle Paare, diesmal in Berlin, also einem lesbischen, einem schwulen Pärchen, deren gemeinsamer Kinderwunsch sie zusammenbringt. Erst zeugt der eine schwule Mann mit der anderen lesbischen Frau ein Kind, dann zeugt der andere schwule Mann mit der anderen lesbischen Frau ein Kind, sodass sie letztlich alle vier leibliche Eltern sind. Die Babys tingeln dann immer hin und her von dem lesbischen Haushalt zum Haushalt der schwulen Männer und anders herum. Dies nur eine kleine Auswahl, eine Kostprobe aus dem Jahr 2016, als ich diesen Vortrag vorbereitete. Ohne zu suchen, nur durch das, was mir entgegenkam. Durch Anschauen werden wir verwandelt. Wir werden zu dem, was wir täglich sehen. Was wir täglich sehen, wird ein Teil von uns. Eva schaute der Schlange nur einige Male zu tief in die Augen. Eva wandte ihren Blick nur kurz von Gott ab. Nur kurz schaute sie auf die Schlange, doch dies war völlig ausreichend. Mehr war nicht nötig. Denn das Schlangen-Update fraß sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf ihre Festplatte. Und die Schlange hat heute würdige Vertreter, nach Meinung des Sprechers. Ob die nun heißen ARD, ZDF, Arte und Co. oder Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, wer dem nicht glaubt, darf sich gern den vierten Vortrag anschauen, oder Pro Familia, WHO und Gesellschaft für Sexualpädagogik, oder ob es das Umstyling bei Germany's Next Topmodel ist, bei dem man den Mädchen mitunter die Haare runterschert, damit sie als Männinnen hinfort ihren neuen Typ präsentieren, den sie dann bis zum Ende der Sendung performen müssen, oder ob es das Nacktshooting in der gleichen Sendung ist, bei dem ein Millionenpublikum von pubertierender Mädchen präsentiert wird, wie man seine Schamgrenze übertritt. Sie alle arbeiten an deiner Umerziehung durch das, was du täglich zu Gesicht bekommst. Seit Eden spricht der Widersacher durch die Medien. Die Schlange war das erste Medium. Weitere Medien sollten folgen. Fast nie gab sich der Widersacher selbst zu erkennen. Erst die genauere Prüfung zeigte, wer der Urheber dieses Gedankenguts sein müsste. So erweckte eine Schlange in Eden vor dem Sündenfall keinen Verdacht, denn die Schlange war an sich Teil der Schöpfung. Auch die WHO, Pro Familia und Co. wecken heute auf den ersten Blick keinen Verdacht. Doch die Worte der Schlange verrieten sie letztendlich. Eva hätte die Verführung erkennen können. Auch wir können die Verführung erkennen. Denn die Worte verraten Pro Familia und Co. Es geht um Verunsicherung. Und es geht um Entfremdung. Und die Auswirkungen sind dramatisch. Auf welchen Mann ist heute schließlich noch Verlass? Verlass, dass er nicht fremd geht. Und auf welche Frau ist heute noch Verlass? Verlass, dass sie nicht nach dem ersten Kind hyperventiliert und die neu entstandene Familie verlässt, da sie meint, sich in ihrer Einzimmerwohnung in Berlin-Prenzlauer Berg selbst verwirklichen zu müssen. Genau das ist es, was Gender Mainstreaming hervorbringt. Kaputte Ehen, kaputte Familien, eine kaputte Gesellschaft als Vorbereitung für das, was kommt. Die bestehende Gesellschaftsordnung muss auf den Kopf gestellt werden. Und die Schlange treibt so ihren Spott mit den Menschen. In Eden versprach sie dem Menschen eine höhere Daseinsform. Schließlich sprach sie zum Menschen, ihr werdet sein wie Gott, 1. Mose 3, Vers 5. Bescheren tat sie dem Menschen genau das Gegenteil, denn der Mensch verlor selbst seine bis dato erhabene Stellung. Er fiel also. Auch heute verspricht die Schlange uns eine höhere Daseinsform. Sie will uns über die Schöpfungsordnung Gottes erheben. Denn in Gottes Schöpfung gab es keine geschlechtsneutralen Wesen. In Gottes Schöpfung gab es keine geschlechtsuneindeutigen Menschen. Es gab nur 100% Mann oder 100% Frau. Das ist die Schlange gerade dabei zu ändern, indem sie den Neutrum-Menschen schafft. Sie bietet den Menschen also an, ein engelsgleiches Wesen zu werden. Denn Engel sind nicht Mann und nicht Frau. Engel sind geschlechtsneutrale Wesen. Zu Beginn der Erde versprach die Schlange dem ungefallenen Menschen Gottgleichheit. Ihr werdet sein wie Gott. Zum Ende der Erde verspricht die Schlange dem gefallenen Menschen zumindest noch, was ist die nächsthöhere Stufe? Engelsgleichheit. Engelsgleichheit hat Gott uns in der Tat versprochen für die neue Erde. Matthäus 22, 30 und 1. Johannes 3, Vers 2. Doch die Schlange greift dem zuvor. Sie pervertiert Gottes Werk und sie schafft sich ihre eigene neue Erde, ihre eigene neue Weltordnung mit ihrem eigenen Menschenbild, nämlich den selbst gestalteten Engeln. Interessant dabei ist, dass die Männer in Sodom sich an Engel ranmachten. Und Sodom ist ein Typus für die Welt kurz vor ihrer Zerstörung. In diesem Typus berichtet uns die Bibel von Engeln. Auch Abraham, Daniel und Zacharias stießen auf Engel. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber diese behandelten diese göttlichen Boten stets mit höchstem Respekt. Doch in Sodom machten sie sich an die Engel ran. Wiederholt sich das heute? Soll uns dies sagen, dass auch am Ende der Menschensinne verkehrt werden und auch am Ende engelsgleiche Wesen existieren werden? Zumindest die vom Widersacher abgespeckte Version von Engelswesen? Die Schlange kann uns nicht erlösen, nur Gott kann uns erretten. Daher bleibt der Schlange nichts anderes, als sich ihr Reich aufzurichten mit ihrer Form der Erlösten. Liebe Geschwister und liebe Gäste, geistliche Dinge müssen geistlich verstanden werden. Erlaubt mir diesen kleinen Ausritt. Die Schlange ist der Affe Gottes und die Schlange imitiert Gottes Werk. Die Schlange will also die Familien zerstören. Manche wollen das nicht glauben. Muss denn immer gleich Satan hinter allem stecken, wird gesagt. Glauben wir dem nicht, dass die Schlange dahinter steckt oder dahinter stecken könnte? Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn der Bundesvorstand der Grünen Jugend erklärt, dass es ihnen um das Infragestellen der Ehe als universelle Lösung geht? Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn diese frei heraus erklären, Zitat, ja, wir wollen die Ehe abschaffen? Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn das Erziehungsgehalt nur spöttisch als Herdprämie tituliert wird und die dazugehörigen Mütter womöglich noch als Helikoptermütter, ganze Lobeshymnen hingegen über solche Mütter gesungen werden, die ihr Kind mit 12 Monaten für 8 Stunden täglich zur Ganztagsbetreuung in fremde Hände geben. Uns ist offenbart, dass die Eltern in den ersten Jahren die einzigen Erzieher des Kindes sein sollten. Councils on Health 177. Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn der Berliner Senat im Januar diesen Jahres, 2018, eine Broschüre für Kindertagesstätte herausgibt mit dem Namen Murat spielt Prinzessin, Alex hat 2 Mütter und Sophie heißt jetzt Ben. Indem die Erzieher dazu aufgefordert werden, Zitat aus der BZ, den kleinen Kindern sexuelle Spielarten vor Augen zu führen und von einem 9-jährigen Jungen berichtet wird, der lieber ein Mädchen wäre und sich daher schon mit 4 Jahren sein Glied abschneiden wollte. Oder von Kim berichtet wird, die gerne Bart, Dekolleté, Glied und Scheide hätte, halt mal so, mal so. Es geht um die Aushöhlung der Familie und ihrer Werte. Es geht um das Zerstören des letzten Bollwerkes gegen eine sündenbeladene Welt. Und nie zuvor wurde der Sittenverfall auch noch staatlich gefördert und mitfinanziert. So etwas hat es nie zuvor gegeben. Wer anderes als die Schlange soll dahinter stecken, wenn man die natürliche Schamgrenze, mit der Gott die Kinder ausgestattet hat, einfach übergeht und ihnen nach Durchbrechen der natürlichen Schamgrenze Dinge einflößt, wofür ihr Geist noch gar nicht fähig ist und sich daher der geistigen Vergewaltigung dieser kleinen Kinderseelen für schuldig erklärt. Wir brauchen in diesem Sinne keinen Fortschritt. Der Fortschritt bringt den Niedergang. Der Abfall tarnte sich immer als Fortschritt. Wir brauchen den Rückschritt bis nach Eden, denn hier instruierte Gott die erste glückliche Ehe. Gender Mainstreaming ist nichts als eine große Agenda und diese muss umgesetzt werden, daher müssen alle spurten. Mitunter wissen nicht mal die politischen Akteure, worauf ihr Handeln eigentlich abzielt. Sie kennen einfach nur die Position, die sie zum Erreichen ihrer Karriereziele einnehmen müssen. Aber ihnen fehlt der Blick hinter die Kulissen. Sie kennen nicht den Urheber solcher Entwicklungen. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sagt die Schrift, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis, was tun sie, herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Die Schrift lügt uns doch nicht an, Epheser 6, Vers 12. Das ist Realität. Wir wissen darum. Wir, was für ein Vorrecht dürfen, darum wissen. Viele da draußen wissen nicht darum. Und sie wissen es einfach nicht besser. Mögen wir daher die richtigen Konsequenzen draus ziehen und mag Gott unsere Familien bewahren, bewahren vor der Erkenntnis des Bösen, die zum Ende der Zeit hin zunehmen würde. Amen.